Hallo und herzlich willkommen zu Simply the Best, der Podcast vom Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen. Hier gibt es immer wieder spannende Beiträge rund um das Thema Sexarbeit. Bleibt immer auf dem Laufenden, indem ihr unser Newsletter abonniert oder uns auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Twitter folgt. Heute gibt es einen Podcast zum Thema zur Geschichte der Sexarbeit, ausgearbeitet von Madame Kali. Zur Geschichte der Sexarbeit. Die ist natürlich nicht möglich ohne die Geschichte der Menschen, da explizit die der Frauen und der Göttinnen. Werfen wir also zunächst einen kulturanthropologischen Blick auf unsere Anfänge, möglichst losgelöst von unseren heutigen Vorstellungen von Gesellschaft. So zum Beispiel der Begriff der Sexualität. Der ist erst um 1800 das erste Mal aufgetaucht, und zwar in einem wissenschaftlichen Werk über die Botanik. Das war ein gewisser August Henschel, der hat ein Buch geschrieben von der Sexualität der Pflanzen und weihte damit dann doch genau die Bienchen und die Blümchen, witzigerweise. Allerdings nicht im übertragenen Sinne, nicht auf uns Menschen oder überhaupt auch auf Tiere. Also gehen wir mal zurück. Uns Humanoide gibt es ja schon seit über 2 Millionen Jahren. Vor 400.000 Jahren haben wir es geschafft, das Feuer unter Kontrolle zu kriegen. War schon eine relativ geschickte Sache. Vor 100.000 Jahren haben wir erste Kulturen gehabt, mit Werkzeugen, mit Bestattungsriten. Hünengräber sind uns aus der Zeit bekannt. Seit 40.000 Jahren haben wir figürliche Kunst. Venus von Willendorf, das ist wahrscheinlich dem einen oder anderen ein Begriff. Und andere, meist weibliche Figurinen. Wir wissen es nicht. Sind es sakrale Darstellungen oder welche Bedeutung hatten sie gehabt? Es gab Schmuck, es gab Schnüre, es gab gebrannte Tongefäße. Man kannte Tätowierungen und Rasuren, auch die des Haupthaares. Also nicht nur Bärte, sondern auch andere Körperteile wurden rasiert. Gekochtes Essen, Pflege, Gesundheit, Massagen, Sexualität. Alle wichtigen Care-Arbeiten mussten innerhalb der Sippe organisiert und aufgeteilt sein. Da es damals ja noch keinen Geldverkehr oder Ähnliches gab, werden diese zum Teil recht mühevollen Aufgaben auch irgendwie untereinander verteilt, aufgeteilt worden sein. Fred Feuerstein und ähnlichen patriarchalen Unsinn können wir bitte vergessen. Vielmehr liegt diesen Gesellschaften, diesen Sippen wahrscheinlich eher eine matrilokale bzw. matrifokale Gesellschaftsordnung zugrunde, wie sie auch bei vielen Natives bis in unsere heutige Zeit existiert hat. Das bedeutet, dass Verwandtschaftsbeziehungen nach den Müttern sortiert und geregelt werden. Also die Kinder gehören dahin, wo sie herausgepurzelt kommen, sozusagen. Biologische Vaterschaft ist teilweise noch nicht bekannt, teilweise einfach auch unwichtig. Diese als Steinzeit bekannte Zeit dauerte teilweise bis in das Jahr 2000 vor unserer Zeitrechnung. Also so lange haben die Menschen in manchen Gegenden immer noch so gelebt. In anderen Ecken war es dann etwas anders. Und zwar war das vor allen Dingen im orientalischen Bereich. Ab 10.000 vor unserer Zeitrechnung gab es dann nämlich ein neues Phänomen, und zwar Götter. Sie gab es aber nicht als theologisches, sondern als soziales Phänomen. Die Machtverhältnisse wurden fortan über dieses Phänomen geregelt. Sexualität bei Schlaf wird in diesem Zusammenhang ab 8000 vor unserer Zeit heilig. Ab 3200 vor unserer Zeit bekommt es eine sakrale Bedeutung durch den sogenannten Hieros Gamos, die sogenannte heilige Hochzeit, den rituell vollzogenen oder angedeuteten Beischlaf mit einer Priesterin, zum Beispiel mit der Göttin Inanna, bekam ein König seine Macht, seine Zulassung. Haben die jetzt wirklich gevögelt im Tempel oder war es lediglich ein Ritus? Ist schwer zu sagen, weil zum Beispiel diese Eucharistie im katholischen Gottesdienst ist ja auch kein Kannibalismus, auch wenn es dort heißt, sehet mein Fleisch, mein Blut, was danach verspeist wird. Selbst wenn sie dort gevögelt haben sollten, so ist eine sexuelle Aktivität innerhalb von einem sakralen Raum noch lange kein Indiz für Tempelprostitution. Und damit sind wir auch schon mittendrin im alten Orient in den Geschichten des Babylons. Da haben wir handfeste Überlieferungen seit den Sumerern circa 5000 vor unserer Zeitrechnung. Babylon selbst erstreckt sich allerdings über eine Zeitspanne von annähernd 3000 Jahren. So lang hat dieses Reich, das neue und das alte Babylon, existiert. Das sagenumwobene Gilgamesch-Epos wurde erst um 1800 vor unserer Zeit aufgeschrieben, also relativ spät eigentlich. Unter anderem geht es da um die Samhat, das ist die personifizierte sexuelle Lust der großen Göttin Inanna. Sie galt als die Kulturbringerin im Gilgamesch-Epos. Sie hat nämlich diesen wilden Endiko, diesen Waldmensch, diesen Tiermensch, verführt und ihm die Zivilisation nahegebracht. In dem Falle waren es Items wie Bart, Rasur, Kleidung, Sex und auch Bier, was quasi einen zivilisierten Menschen ausmacht. Sie begleitet ihn dann in die Stadt, wo er dann zum Freund des Gilgamesch wird. Und daraufhin gibt es da diesen Epos um den König und so weiter. Also soll uns nicht weiter interessieren, weil es geht ja eher jetzt um die sexuelle Komponente in dieser Geschichte. Diese Samhat, diese personifizierte sexuelle Lust von der Göttin, wird in erster Linie als kraftvolle Energie gesehen. Sexualität wird nicht unbedingt mit Mutterschaft und Schwangerschaft assoziiert, sondern es ist eher eine Kraft, eine wichtige energetische Komponente. Die Tempel der Zeit damals, die hatten auch ein bisschen andere Aufgaben als unsere jetzigen Kirchen und Klöster. Sie waren nämlich auch Schatzbewahrer, sie waren Kornkammern und sie waren gleichzeitig auch Ausbildungszentren, also vergleichbar vielleicht noch mit den Klöstern. Menschen haben in ihnen gelebt und gearbeitet. Es waren auch Orte für Transmenschen. Der Begriff Eunuchen findet sich da auch in der Literatur. Da hat die Forschung auch mittlerweile spannende neue Ansätze gefunden, jenseits alter diskriminierender Vorurteile. Dann gibt es im alten Babylon noch Aufzeichnungen von verschiedenen Frauenberufen. Neben der Ärztin, der Köchin, der Barbierin, der schriftkundigen Frau und der Bierbrauerin, was nämlich ein absoluter Frauenjob war, gab es nämlich auch schon die Sexarbeiterin. Das war die sogenannte Kakit. Allerdings haben diese weder mit den Tempeln noch mit den Tavernen, wo es ja das Bier gab, zu tun. In den Tavernen war man auch nicht gerade ein Kind von Traurigkeit. Es gibt auch da recht frivole Darstellungen. Allerdings haben die nichts mit Prostitution zu tun. Es soll ja angeblich auch Menschen geben, die nicht bezahlten Sex haben. Habe ich mal so gehört. Es gibt im Babylon auch noch die sogenannte Hamrita. Das ist die unabhängige sexuell aktive Frau, die keinem Manne oder keinem Vater zugehörig ist. Das klingt zwar im ersten Moment nett, zeigt aber letztendlich den Weg des absteigenden Astes bezüglich Frauen- und Machteigenmacht, wenn es jetzt schon einer besonderen Bezeichnung dafür bedarf. Und der Weg war nicht mehr schön. Aus Inanna wurde Ishtar. Es war nicht nur der Name, der gewandelt worden ist, sondern auch hatte die Ishtar nicht mehr so viele Funktionen und auch schon gar nicht so viele Fähigkeiten. Und vor allen Dingen wurde sie jetzt verachtet, ob ihrer Sexbesessenheit, die den Männern als Dämon Verderben bringt. Wir erinnern uns, das war ursprünglich mal ein bisschen andersherum gewesen. Sie verlieh eigentlich in der Zeremonie der heiligen Hochzeit des Hierogamos den Königen die Macht. Auch König Salomon warnte vor Priesterinnen. Es war dies nämlich die Zeit, in der sich die alte Göttin und der neue Jahwe oder Jehova die Tempel noch teilten. Tempel, in denen neben Diensten an Göttern noch viele andere Aufgaben und Arbeiten erledigt worden sind. Dieser Weiberkram, sage ich jetzt mal, wurde nach und nach vertrieben. Die Priesterinnen und Novizinnen, alle als Huren bezeichnet, daher finden sich im Alten Testament auch so viele Hinweise auf angebliche Tempelprostitution. als Quidesha bzw. Nadesha bezeichnet. Es ging aber um Themen wie eben jene kraftvolle Energie, es ging um Wissen über Hygiene, Wissen über Verhütung, Wissen über Abtreibung. Und sakrale Sexualität ist kein Beleg für Sex. Arbeit, es sind immer noch zwei verschiedene Schuhen. Diese Geschichten schrieben seit 600 vor unserer Zeit die alten Patriarchen. Aus dieser Zeit stammen auch die Anfänge unserer Bibel. Herodot schrieb auch, und zwar um 400 vor unserer Zeitrechnung, also noch später, mit dem Ziel, seine neue weiße Kultur, also die der alten Griechen, besser als die bisherigen dastehen zu lassen. Auf seinen Beschreibungen und die der Bibel fußt übrigens jahrhundertelang alles Wissen, was uns zu dieser jahrtausenden dauernde Zeit der Babylonier einfiel. Dazu kamen dann noch die Archäologen der viktorianischen Zeit, denen jede barbusige Frau natürlich ein absoluter Dorn im Auge war. Der Kampf gegen weibliche sakrale Sexualität, gegen unabhängige Frauen, ganz zu schweigen von den damals so benannten dritten Geschlecht, ist da fest zementiert worden. Und erst neuere Forschungen seit ca. 20 Jahren bringen da weitere und andere Erkenntnisse zutage. Die kulturelle Verehrung im indoeuropäischen Raum von Göttinnen nahm mit Wachstum der Städte und Zunahme kriegerischer Auseinandersetzungen ab. Liebe und Fruchtbarkeit wurden nicht mehr per se verehrt. Machte es das schwieriger, an Partner, an Partnerinnen heranzukommen? Jetzt wurden die Jungfrauen zunehmend in die Häfen der Ehe bugsiert. Selbstbestimmte Körperlichkeit war damit weitestgehend passé. Nur wenige Frauen gingen andere Wege. In Ägypten gab es Sexarbeiter, Sexarbeiterinnen, auch unabhängig von den Tempeln. Wie sehr oft war auch jede Verbindung von Musiker, Musikerinnen, vor allen Dingen von Frauen und Sexarbeiterinnen, das ist eine Tradition, die sich bis in die Goldgräberzeit Amerikas hinüberrettete mit den sogenannten Hurdy-Gurdy Girls. Diese Girls hatten eine Art mechanische Musikmaschine, die Hurdy-Gurdy, auch Drehleier oder Radleier genannt. Auch sie zogen mit dem Tross der Goldgräber über den großen Teich und ließen sich in der neuen Welt ihr Spiel, welches jetzt auch immer, mit den beliebten Nuggets entlohnen. Auch andere Embleme überdauerten die Jahrtausende. Rom und Griechenland benutzten zum Beispiel schon rote Farbe zur Kennzeichnung von Bordellen. Griechenland hatte so ziemlich alles, was man sich im Bereich der Sexarbeit so vorstellen kann. Freie Dirnen, Hetären und zum Beispiel die Auletuden oder Auletriden, das waren diese Tänzerinnen, Flötistinnen, die zeitgleich auch als Sexarbeiterinnen unterwegs waren. Reiche Leute hatten eh ihre eigenen Sklavinnen und Konkubinen. Die Ehe war für die Kinderaufzucht und Haushaltsführung da, was der Job der Frauen war, die immer mehr aus dem gesellschaftlichen Leben verdrängt wurden, ähnlich wie später in Rom. Unvergessen jedoch die Hetären, die als hoch angesehene, geradezu adelige Edeldamen das gesellschaftliche Leben mitprägten. Sie waren Ausrichterinnen von öffentlichen Festen und sie waren auch nicht ganz unbeteiligt an der allgemeinen Politik der damaligen Zeit. König Solon hatte um 500 vor unserer Zeit staatliche Bordelle mit Sklavinnen eingeführt. Eine Hurensteuer ist überliefert. Es galt, Ehebruch zu verhindern und es gab Sittlichkeitsgesetze. Im alten Griechenland blieb das über die Jahrhunderte so. Rom hatte in vielen Belangen die griechische Kultur übernommen, so auch im Bereich der Sexarbeit. Hier ist auch der Ursprung von dem Begriff Prostitution zu sehen. Bezeichnete es doch das damals recht übliche vor dem Bordell stehen, um Freier anzuwerben, also lateinisch pro stare, vor etwas stehen. Ich bin halt froh, dass ich heutzutage nicht mehr irgendwo vorstehen muss, sondern mich zum Beispiel in Ruhe um diesen Podcast kümmern kann, während Gäste mich theoretisch anrufen können, um einen Termin mit mir zu vereinbaren. Kaiser Augustus, geboren 63 vor unserer Zeit, ließ strenge Gesetze zur Ehrbarkeit der Frauen. Sie machten sich sogar dann strafbar, wenn sie einen ihrer eigenen Sklaven zum Liebesdienst ermunterten. Ganz im Gegensatz zu den Männern. Die durften sich nehmen, wen sie wollten. Neben verschiedenen Regularien in den Jahrhunderten des Römischen Reiches kam bis zur Christianisierung aber kein Mensch auf die Idee, Sexarbeit in irgendeiner Art zu unterbinden oder unter Strafe für die Beteiligten zu stellen. Dirnen ließen sich in Register eintragen, denn so durften sie sich im Gegensatz zu den sogenannten ehrbaren Frauen mit vielen Männern treffen. Das Keuschheitsgesetz galt nicht für sie. Angeblich haben das auch etliche Witwen ausgenutzt, sei es zum persönlichen Vergnügen oder sei es, um auch Geld zu verdienen. Das sei jetzt mal dahingestellt. Auch Schauspielerinnen, Tänzerinnen und Musikerinnen waren nicht an die Keuschheitsgesetze des Augustus gebunden. Das Bordellwesen war, wie so viele andere kulturellen Errungenschaften, von den Griechen übernommen worden und sehr weit verbreitet. In erster Linie waren es Menschen aus der Unterschicht in der Sexarbeit, aber man kannte auch die Famosae, Frauen aus gutem Hause, die sich aus Vergnügen oder zum Nebenverdienst in den Bordellen herumtrieben. Wir kennen heute noch das Wort famos, was aber früher auch für verrufen und berüchtigt stand und nicht nur für fabelhaft und großartig wie heute. Es gab auch männliche Sexarbeiter verschiedener Couleur, es gab Lustknaben, Kastraten verschiedener Art, je nach angewandter Methode. Es gab sogar Bordelle für Sodomie, die jedoch später unterbunden und bei den christlichen Kaisern wurde auch die Kastration schließlich gänzlich verboten. Das Anbieten von Kindern war im alten Rom generell verpönt und natürlich verboten. Inwiefern die Riten in den Tempel der Venus als Tempel Prostitution zu sehen sind, halte ich für fraglich, aus denselben Gründen, die ich auch schon bei den Babyloniern angeführt habe. Cäsar hat bordellartige Zellen in seine Paläste bauen lassen, wahrscheinlich ob der Atmosphäre wegen, denn an privaten Konkubinen oder Sklavinnen hatte er wohl kaum Mangel. Kaiser Vespasian, geboren 9 unserer Zeit, war mit einer Dirne verheiratet. Die Hochzeit fand allerdings schon statt, als er noch Senator war. Es war nämlich recht üblich in den höheren Kreisen, eine Konkubine zur Ehefrau zu nehmen. Vielleicht war es sogar eine gewisse Art von Heiratsmarkt. Der Kaiserin Messalina, geboren im Jahr 20, wird übrigens Betriebsamkeit in Bordellen nachgesagt. Nimmt man das damalige Weltbild zugrunde, ein nicht allzu unüblicher Zeitvertreib? Vielleicht handelt es sich aber auch einfach nur um üble Nachrede über eine mächtige Frau. Ab dem Jahr 300 unter dem christlichen Kaiser Konstantin verebbte dann die blühende Kultur der Bordelle und Sexarbeitenden, was aber nicht heißt, dass Sexarbeit von nun an nicht mehr stattfand. Askese wird ganz groß geschrieben in der noch jungen römischen Kirche unter diesem Kaiser. Man beruft sich auf die Briefe an die Korinther des Apostel Paulus. Der hatte die geschrieben schon um das Jahr 50. Frauen galten dort als verkrüppelter Mann zweiter Ordnung. Körperlichkeit galt generell als verwerflich. Fleischliche Liebe sei teuflisch. Erbsünde Eva, Sexarbeit ganz schlimm und so weiter und so fort. Also von daher, ja. Zurück zu den römischen Heerscharen. Den Soldaten des alten Roms war es verboten, eine Ehe einzugehen, zumindest solange sie noch keine Offizierswürde, also Centurio, hatten. Um die Massen als Singles in die vielen Kriege ziehenden Heerscharen bei Laune zu halten, stellten die Römer in den Lagern der Kohorten besondere Zelte auf, in denen meist weibliche Sexarbeitende ihre Dienste leisten mussten. Dies sollte eine Tradition haben bis in die Zeit von Napoleon, der die Frauen aber wieder aus der Armee raushaben wollte für einen reinen Korpsgeist. Das preußische Heer verwies in seiner Tradition an die Küchenfee für alle möglichen Gelüste, zumindest für die Offiziere und andere Oberen. Es hatte sich im Laufe des Mittelalters nämlich die sogenannten Trossweiber etabliert, die mit umherzogen und für die Care-Arbeiten zuständig waren. Also alles Kochen, Putzen, Nähen und eben auch Nähe, Wärme, Sex. Diese Trossweiber hatten dann den klassischen Frau-Job in Anführungsstrichen im Heer. Naja. Aus dem Ersten Weltkrieg weiß man von besonderen Wägen, die mit bis zur Front zogen und dort aufgestellt waren. Die Frauen verdienten meist sehr gut und wechselten darum auch relativ schnell wieder. Im Mittelalter hatten wir das zugelassene, aber sündige Gewerbe der Sexarbeit. Zum Teil wurde es geächtet, aber es war immer da. 1170 wird es erwähnt bei der Leipziger Messe, 1240 bei der Frankfurter Messe. Es gab auch ein paar Herrscher, zum Beispiel Karl der Große, die forderten drastische Strafen für die Sexarbeit. Es versank mit ihrem Ableben jedoch in der Versenkung. Städte hatten eigene Gesetze, zum Teil mit strikten Reglementierungen, was die Sexarbeit anging. Sie war in zünftigen Ständen organisiert, wie andere Berufe auch. Bis Mitte 1500 gab es sogenannte Frauenhäuser, die Bordelle der damaligen Zeit. Klerus und Stadt verdienten kräftig daran. Die Hurensteuer hatten wir ja seit den Griechen schon. Auch Kirchenleute gingen ein und aus in diesen Häusern, teilweise, um den armsündigen Geschöpfen die Beichte abzunehmen, aber in erster Linie wohl auch, um den von der kirchlichen Obrigkeit auferlegten Zölibat Genüge zu tun. Denn sie durften zwar nicht heiraten aus vererbungstechnischen Gründen, von sexueller Abstinenz war nicht die Rede. Die Kirche kassiert also doppelt, erst durch die Hurensteuern, dann durch den Ablass der reuigen Sünder und dann noch das eingesparte Geld, da die Kirchenleute ja an niemanden etwas vererben konnten. Ansonsten kamen die Kunden der Frauenhäuser aus allen Gesellschaftsschichten. Die Sexarbeiterinnen in den Frauenhäusern kamen meist aus der Mittelschicht. Das Eintrittsalter war 15 bis 17 Jahre. Da Menschen damals schon früher als erwachsen galten, meistens wurde schon ab dem 12., 13. Lebensjahr wirklich gearbeitet, ist das ein relativ erwachsenes Eintrittsalter. 25% aller Frauen waren zumindest Gelegenheitssexarbeiterinnen zu dieser Zeit. Homosexualität, vor allem die männliche, war jedoch verpönt. Es gab sogar das Brauchtum von Abgaben an die Sexarbeiterinnen von den Städten bei Hochzeiten. Bei manchen Hochzeiten wurde ihnen ein eigener Tisch hergerichtet. Es war übrigens auch üblich, dass es zu Hochzeiten ziemlich heiß herging. Wahrscheinlich sollten die Hübscherinnen, wie Dirnen auch genannt wurden, das Eis brechen und als erste mit den frivolen Spielereien anfangen. Vielleicht vergleichbar mit den türkischen Hochzeiten, auf denen immer eine gebuchte Tänzerin als erste tanzt, weil für die ehrbaren Gäste schickt es sich nicht, als erstes zu tanzen. Trotz aller Regularien blühte im Mittelalter auch die freie Sexarbeit weiter in den Wirts- und Tanzhäusern und vor allem in den Badehäusern. Bademägde schrubbten nicht nur die Rücken, sondern verdienten sich auch immer mal wieder ein gutes Zubrot. Und nicht zu unterschätzen waren die Klöster auch in Konkurrenz zu den Bordellen und anderen Sexarbeiterinnen. Ja, ich meine schon die Nonnen. Zölibat hieß ja nur, dass nicht geheiratet werden durfte. Und wer weiß, was sie in ihrer Mildtätigkeit nicht alles gemacht haben. In vielen Städten Europas gab es regelrechte Rotlichtviertel. Nürnberg kürte sogar regelmäßig eine Bordellkönigin. In den kleinen mittelalterlichen Städtchen hatten sie meist eine Ecke nahe der Stadtmauer. Und hier habe ich ein kleines literarisches Schmankerl aus der Zeit. Villons Ballade von der Margot. Da regen sich die Menschen auf, weil ich mit einem Mädchen gehe, das sich vom Strich ernährt und meine Wenigkeit dazu. Ich aber hab die Kleine doch so schrecklich gern. Ich bürste ihr die Kleider, putze ihr auch die Schuh, damit die Offiziers und Kammerherren sich wie im Himmel fühlen, in dem Kabuff, in dem wir beide wohnen. Ich bleibe immer vornehm und diskret und warte, bis die Kundschaft wieder geht und zähle schnell die Taler nach. Und wenn es weniger sind, als der geehrte Herr versprach, dann gibt es leider etwas Wind in dem Kabuff, in dem wir beide wohnen. Maria Magdalena, bekannt noch aus Jesu Zeiten als seine geliebte, reuige Sünderin oder auch als Lieblingsapostel gerne gesehen, war übrigens auffällig häufig auf Altarbildern des Mittelalters. Die Kreuzabnahme ist in aller Regel immer mit zwei Frauen dargestellt, zwei Marien. Das eine ist die Mutter Maria und das andere ist eben die Maria Magdalena. Friedrich II. Erließ ab 1200 ein Gesetz gegen Gewalt an Sexarbeiterinnen. Auch durften sie nicht wegen Unzucht angeklagt werden, im Gegensatz zu anderen Frauen. Vergewaltigung an Sexarbeitenden durch Freier wurde geahndet. In die Belange zwischen Vermieter und Sexarbeiterin wurde sich jedoch nicht eingemischt, auch wenn es dort Gewalt gab. Die Christine di Pisan, mitten im Mittelalter, geboren 1364, von Moralaposteln und Störenfriedas gerne als erste Prostitutionsgegnerin herbeizitiert, hat sich wohl in Wahrheit generell gegen alle Minne, wie die Liebe und alles, was damit zu tun hat damals, und fleischliche Genüsse ausgesprochen. Männer sind für sie generell promisk, Frauen generell tugendhaft. Erotische Eskapaden, Orgien und Kriege sind für sie alles Erscheinungsformen der männlichen Sittenlosigkeit, auch so in einem Atemzug genannt. Soll ich es nochmal sagen? Erotische Eskapaden, Orgien und Kriege. Man fragt sich manchmal, was bei manchen Leuten im Kopf. Naja. Sie forderte die Pariser Sexarbeiterinnen auf, ihre Tätigkeit einzustellen. Pisanas Tochter, sie war nämlich früh verlassen worden und alleinerziehend, wohnte tugendhaft im Kloster. Ab 1500 wird es dann unschön. Luthers Reformation kam daher mit einem neuen Frauenbild. Es gab zum ersten Male in der Menschheitsgeschichte keine Göttin mehr, keine Maria mehr in den Tempeln, in den Kirchen. Das weibliche Sakrale war mittlerweile komplett ausradiert worden. Sowie auch das Aufkommen der Syphilis verdrängten die offizielle Sexarbeit aus dem gesellschaftlichen Leben heraus. Der sogenannten Hexenverfolgung durften auch etliche zum Opfer gefallen sein. Schließlich wurde hier alles auf dem Scheiterhaufen verbrannt, was anders, was aufmüpfig und systemabweichend war. Man munkelte, dass sich Hexen Penisse als Haustiere hielten und natürlich konnten sie die Potenz von Männern beeinflussen. Die Zünfte und Selbstständigkeit der Sexarbeiterinnen des Mittelalters war passé. Badehäuser, frivole Hochzeitsfeiern gab es nicht mehr. Logischerweise geht es weiter mit der Geschichte der Sexarbeit. Bleibt einfach dran, abonniert uns, verfolgt uns auf den Social-Media-Kanälen und verpasst nicht die nächste Folge, Teil 2 zur Historik der Sexarbeit.